Also der Korpus von Lehren, mit denen wir uns befassen, mit denen wir uns weltweit diese Woche in Sri Ratna befassen, nennt man Geisttraining. Das kommt, ihr kennt das vielleicht, habt ihr das mal gehört, unter dem tibetischen Begriff Lojong. Das ist, wie die auch oft genannt werden, Lojong. Lo heißt Geist im Tibetischen oder auch Haltung, Einstellung oder auch Gedanken. Manchmal wird das Gedanken übersetzt. Oder als Perspektive. Und Jong heißt so viel wie trainieren, üben, verwandeln, läutern. Das heißt, Lo Jong ist ein Training des Geistes oder manchmal wird es auch beschrieben als eine Läuterung der Haltung, Haltung zur Existenz, zum Leben, zu allem. Oder auch manchmal wird es übersetzt als Gedankenverwandlung. Gedankenverwandlung. Wir werden zaubern in dieser Woche, wir werden unseren Geist vollkommen verwandeln, zumindest versuchen. Und diese Wurzeln dieser ganzen Lehrtradition, dieses Geisttrainings, dieses Lojong, ist gar nicht im tibetischen Buddhismus, sondern im indischen Buddhismus zu finden. Und man sieht das so schon in frühen Schriften, wie das so diese Themen immer mehr Einzug halten in den Diskurs im indischen Buddhismus. Und zwar in der Zeit, wo diese großen Klosteruniversitäten waren. Vielleicht habt ihr mal Fotos gesehen, von einigen gibt es fantastische, große, auch noch Ruinenanlagen, die man heute besuchen kann. Eine Blütezeit des indischen Buddhismus, wo diese großen Klosteruniversitäten mit Tausenden von Praktizierenden in Nordindien waren. Und manche von euch kennen wahrscheinlich diese wunderbare Schrift, den Bodhicaryavatara. Vielen sagt das jetzt gar nichts, dann könnt ihr jetzt gerade mal einen Geist ausruhen. Manche kennen diese Schrift, Bodhicaryavatara, von dem Autor Shantideva. Das ist der Text, aus dem unsere siebenfältige Puja ein kleiner Ausschnitt ist, nur ein sehr kleiner Ausschnitt. Ein wunderbarer Text. Manche von uns haben das auch mal über so Jahresstudiengruppen sich damit befasst. Und definitiv sind in diesem Text Vorläufer des Lojongs zu entdecken. Also bestimmte Motive, die im Lojong vorkommen, sind da schon zu entdecken. Aber so richtig Form haben diese Lehren bekommen unter Atisha. Atisha ist ein indischer Meister, also auch kein Tibeter, ein indischer Meister, der im 11. Jahrhundert gelebt hat und gewirkt hat. Und er gilt so als der Vater dieser Geisttraining, Lojong-Lehren. Diejenigen von uns, die ordiniert sind oder sich auf Ordination vorbereiten, kennen zumindest den Namen und das Bildchen, weil er ist einer der Figuren auf unserem Zufluchtsbaum. Atisha war ein bengalischer Prinz ursprünglich, der eigentlich nicht, so ein bisschen wie der Buddha selbst, nicht dafür vorgesehen war, von seinen Eltern ein Mönch zu werden, sondern er sollte was anderes werden, halt ein Regierender, aber dann gegen den Willen seiner Familie Mönch wurde. Praktizierte intensiv, er hatte sehr viele Lehrer, also ein sehr, sehr intensiver Praktizierender, sehr breit aufgestellt, der aber irgendwann an einen Punkt kam, wo er merkte, jetzt komme ich nicht weiter in meiner Praxis. Und er hatte, Atisha ist dafür bekannt, unter anderem, dass er eine sehr innige Verbindung zur grünen Tara hatte, oder zu Tara. Und er hatte manchmal Visionen, in denen Tara ihm was gesagt hat. Das kommt mehrfach in seinem Leben vor. Aber einmal hatte er eine Vision, in der ihm gesagt wurde, dass wenn er wirklich lernen will, Bodhicitta zu erwecken, dann muss er nach Sumatra gehen zu einem ganz bestimmten Lehrer namens Dharmamati. Wenn ihr nicht wisst, was Bodhicitta ist, ich sage dazu ein bisschen mehr später dazu, aber jetzt sage ich nur kurz gesagt, was Bodhicitta ist, ist das Herz vollkommen umzukrempeln, richtig auf den Kopf zu stellen und unsere normale Neigung, selbstbezogen zu sein, umzudrehen und vollkommen auf andere bezogen zu sein. Also eine Entfesselung des Geistes, eine totale Befreiung des Geistes von allen selbstsüchtigen Neigungen. Das ist das Bodhicitta. Und das ist ein ganz wichtiger Moment im Leben eines Praktizierenden, wenn dieses Bodhicitta erweckt wird. Eine echte Einsichtserfahrung, die das ganze emotionale Denken umkrempelt. Und genau, Atisha reiste damals, ja man sagt das so mal eben nach Sumatra, Indonesien, ja, im 11. Jahrhundert war das eine lange Reise, eine monatelange gefahrenvolle Reise. Er reiste dahin, fand diesen Lehrer, praktizierte, studierte, lernte bei ihm 12 Jahre lang, bis er diese Lehren so verinnerlicht hatte, dass er zurückfuhr nach Indien und auch weiter in Indien noch viele Jahre wirkte, auch wieder an seiner Heimatkloster Universität Vikramashila. Und schon als er nicht mehr so ganz jung war, bekam er eine Einladung nach Tibet, weil er hatte diese Geisttraining-Lehren mündlich weitergegeben und er war dafür auch bekannt geworden. Und er wurde eingeladen nach Tibet, sehr eindringlich nach Tibet eingeladen, weil der Buddhismus in Tibet damals in einer etwas prekären Verfassung war. Und er musste überlegen, ob er geht oder nicht, bat wieder Tara um Rat. Und Tara sagte ihm, wenn du nach Tibet gehst, wirst du signifikant früher sterben. Du wirst also mehr als ein Jahrzehnt kürzer leben, aber geh trotzdem. Das ist wichtig, du wirst da gebraucht. Und er ging und lebte dann noch 17 Jahre in Tibet, wo er eben diese Geisttraining-Lehren verbreitete und dann auch starb. Und diese Geisttraining-Lehren, Lojong-Lehren, wurden am Anfang nur mündlich weitergegeben. Also so zu dem Geisttraining-Bereich hat Atishan selbst nur einen kleinen Text verfasst, der manchmal zum Lojong gezählt wird. Aber die eigentlichen, mehr so ein bisschen herausfordernderen Lehren, wurden erstmal nur mündlich weitergegeben. Also sozusagen eine esoterische Lehre. Das war eine Lehre, die gab man nicht einfach irgendjemandem, der zum Tempel kam, ein bisschen Buddhismus hören wollte, sondern das war eine Lehre für die, die es wirklich ernst meinten. Für die Schülerinnen und Schüler, die wirklich ernsthaft praktizierten, hochmotiviert waren und wirklich auch den Bodhisattva-Weg gehen wollten. Den Text, mit dem wir uns jetzt diese Woche befassen werden, also die 8 Verse des Geisttrainings, wurden also nicht von Atisha aufgeschrieben, sondern von einem Schüler, eines Schülers von Atisha, also so 3 Generationen weiter. Und das ist der Geshe Langri Tangpa. Geshe Langri Tangpa ist der Autor der 8 Verse, mit denen wir uns befassen werden. Und er hatte selbst Schwierigkeiten, an diese Lehren ranzukommen. Ja, als er auf der Suche nach dieser Lehren war, ja, man musste so schon auch ein paar Mal vorstellig werden bei seinem Lehrer, damit die einem tatsächlich auch diese Art von Lehren überhaupt gegeben haben. Und Langri Tangpa, zu unserem großen Glück, verfasste dann das, was er gelernt hatte, in 8 kurzen Versen. Ganz knackig. Kann man auswendig lernen, ist nicht lang, ist ein DIN A4-Seite weniger. 8 prägnante kurze Verse. Das ist der Text, mit dem wir uns befassen werden. Und 2 Generationen später, also nochmal ein Schüler von Langri Tangpa und von dem nochmal ein Schüler, hat dann einen etwas längeren Text mit 59 Versen ausgeschrieben. Das nennt man das Geisttraining in 7 Punkten. Das ist der heute bekannteste Text, würde ich sagen, und der berühmteste Text zum Thema Geisttraining. Aber für unsere Zwecke war der viel zu lang und auch viel zu erklärungsbedürftig. Die 8 Verse, die wir benutzen werden, sind, wie ich schon gesagt habe, prägnant, sehr direkt. Ja, die haben keinen großen philosophischen Überbau. Da muss man jetzt nicht viele philosophische, metaphysische Lehren studieren, um die zu verstehen. Die gehen direkt auf den Punkt. Und deswegen fand ich sie praktisch für so eine Praxiswoche. Manche anderen Zentren werden vielleicht einen anderen Text verwenden für diese Woche. Wir werden alle Lojong studieren, aber vielleicht nicht alle die 8 Verse. Okay, also diese Geisttraining oder Lojong-Tradition bringt 2 ganz große Themen in der Praxis zusammen. 2 ganz wichtige Themen, die überall im Buddhismus sind, aber im Geisttraining nochmal ganz, ganz besonders stark zu finden sind. Also einmal ist es Weisheit und zum anderen Mitgefühl. Weisheit, die Weisheitssicht, die in der Geisttraining-Tradition angeboten wird, ist die Sicht von Shunyata, von Leerheit. Wobei Leerheit eigentlich nicht so ist die übliche Übersetzung für Shunyata. Eine andere Übersetzung, die manchmal verwendet wird, die mir besser gefällt, ist Offenheit. Shunyata heißt die Einsicht, dass nichts in dieser Welt, die wir erleben, fest ist oder tatsächlich in sich selbst unabhängig, fest, getrennt existiert. Nichts hat eine feste Essenz. Nichts hat ein eigenes, unabhängig existierendes Selbst. Ja, unsere unerleuchtete Sicht ist, dass wir ein Selbst haben, ich hier, eindeutig, und wir bewegen uns durch eine Welt von festen Objekten und festen anderen Dingen. Ja, das ist unsere unerleuchtete Sicht der Welt. Und die Weisheit von Shunyata sagt, nein, das ist nicht so. Das ist eine Fehlsicht. Eigentlich ist da nichts, da ist kein echtes Hier, ich, und da ist kein echtes Objekt da draußen, sondern was da ist, ist einfach nur dieser große Raum, diese Offenheit, in der Prozesse ständig fließen, entstehen, vergehen, sich bilden, neu bilden, vernetzt sind, sich gegenseitig beeinflussen, sich gegenseitig bedingen, aber nichts Greifbares. Ja, selbst so feste Sachen wie ein Stuhl, der ja doch relativ greifbar und fest und ein Objekt wirkt, so kann ich dran rütteln, ist letzten Endes aus der Sicht von Shunyatan nur ein Wort für ein Phänomen, was eine Weile ganz nützlich ist, wenn man sich drauf setzen kann, aber nichts in sich Festes, Essentielles ist, sondern einfach nur ein Zusammenkommen von vielen Prozessen, die für eine gewisse Zeit einen Stuhl bilden und dann irgendwann nicht mehr. Und das gilt auch für uns selbst. Das ist der besonders spannende Teil dieser Leerheits-, dieser Shunyata-Lehren. Das gilt auch für uns selbst. Wir alle Lojong-Lehren tragen diese Botschaft. Auch du selbst bist nicht so fest und unabhängig und so substanziell, wie du normalerweise glaubst. Ja, da ist kein fester Kern, da ist kein separates Ich, sondern du bist prozesshaft und du bist unglaublich eng verbunden mit allem anderen im Universum. Da ist kein separates, festes Ich. Das heißt, diese Lehren gehen so richtig der Ich-Illusion an den Kragen. Ja, manchmal denkt man, okay, da geht es darum, dass das Ich jetzt irgendwie sterben soll, das Blödsinn, weil es war von Anfang an nicht da. Ja, also wenn man sagt, nicht selbst, geht es nicht darum, unser Selbst abzuschaffen. Ja, wir müssen jetzt nicht versuchen, keine Persönlichkeit mehr zu haben, sondern wir müssen nur verstehen, was wir ohnehin schon immer waren. Prozesshaft, offen, ungreifbar. Okay, also diese Lehren gehen der Ich-Illusion an den Kragen. Das heißt, sie sind, wenn ihr ein bisschen kennt, unser Triratna-Praxissystem mit diesen 5 Bereichen unserer Praxis. Manche von euch, weiß ich, haben sich damit mehr befasst, manche wahrscheinlich noch gar nicht. Sind Lehren, die mit spirituellem Tod zusammenhängen. Ja, so kurz skizziert für die, die jetzt damit nichts anfangen können. Wir haben so 5 große Praxisaspekte in unserem Praxissystem in Triratna. Und die ersten beiden, mit denen wir auch immer anfangen, die auch die absolute Basis bilden, sind Integration, dass wir erstmal schaffen, uns selbst so weit zu einer gefestigten Persönlichkeit zu bilden, dass wir handlungsfähig werden, dass wir Vorsätze einhalten können, dass wir uns selbst gut genug verstehen, um uns führen zu können. Das ist Integration. Und dann positive Emotionen, dass wir nicht nur uns führen können, sondern uns auch in die richtige Richtung führen. Ja, dass wir also eine Haltung zum Leben und zu anderen Menschen, zu uns selbst entwickeln, die positiv ist, bejahend, wachstumsorientiert. Und dann spiritueller Tod ist der Aspekt, wo es darum geht, auf der Basis von Integration und positiver Emotion zu verstehen, dass da kein festes Ich, kein festes Selbst ist. Und der zweite große Aspekt, ich hatte gesagt, Lojong, mal Geisttraining, bringt 2 große Themen zusammen. Das eine ist Weisheit, die Weisheit der Leerheit. Das andere ist Mitgefühl, ein großes, starkes, robustes Mitgefühl. Und hier kommt das Bodhisattva-Ideal zum Tragen. Ja, das ist ein Ideal, was wir bei Triratna ganz wichtig als zentrales Motiv haben. Das Ideal, das wir nicht nur für uns praktizieren, nicht nur um unser kleines Ich ein bisschen bequemer irgendwie aufzustellen, sondern wir praktizieren verbunden mit allen anderen, was wir auch erleben in der Gemeinschaft, verbunden mit allen anderen und genauso für andere wie für uns selbst. Und ihr erinnert euch, Atisha ging nach Indonesien, nach Sumatra, weil er Bodhicitta lehren wollte. Er wollte Lehren haben, die ihm helfen können, tatsächlich sein Herz umzukrempeln und dieses tiefe Mitgefühl nicht nur zu denken, sondern tatsächlich zu erleben. Und Lojong-Lehren sind ein Training, um das Bodhicitta zu erwecken. Um unser Herz zu erwecken, die Selbstbezogenheit aufzugeben und ganz offen zu sein, wirklich rückhaltslos offen zu sein. Und insofern sind diese Lehren tatsächlich ein Bodhisattva-Training. Und als solche sind sie Lehren, die in unserem Praxissystem zu spiritueller Wiedergeburt gehören. Ja, so in dem, was wir werden, nachdem wir verstanden haben, was wir nicht sind und auch noch nie waren, verstehen wir, was wir werden können. Eine Bodhisattva-Kraft, ein Geist, der vollkommen schrankenlos, befreit, entfesselt ist. Das bedeutet eine radikale Hinwendung zu anderen hin, eine tiefe Identifikation mit anderen Menschen, mit anderen empfindenden Wesen, völliges Öffnen des Herzens für andere und für sich selbst, ja, ohne Unterschied. Okay, natürlich hängen Weisheit und Mitgefühl ganz untrennbar miteinander verbunden. Aber wie bringen die Geistlehren jetzt diese beiden Themen voran? Also die Merkmale von Lojong, von Geisttraining-Lehren, sind, dass sie oft oder in der Regel ganz kurze, knackige Slogans haben. Das sind keine langen Texte, sondern sind kurze, knackige Slogans. Oft in der Form von ganz klaren Anweisungen, Übungsanweisungen. Tu dies, üb dich in dem, jeden Tag mach das. Ja, so ganz kurze, knackige Slogans, die einem sagen, wie man üben kann. Und oft sind diese Übungsanweisungen total simpel. Stell andere an erster Stelle. Das ist ganz simpel und ist so schwer. So schwer. Oft sind diese Botschaften von diesen Geisttraining-Lehren kontraintuitiv. Also denkt man erstmal, wenn man hört, hä? Sorry? Also sie stellen unsere Sicht der Welt auf den Kopf, weil unsere Sicht der Welt ist selbstbezogen und die stellen das völlig auf den Kopf. Ein Beispiel, was vielleicht manche von euch kennen aus dem Text von Shantideva, dem Bodhicharyavatara, so ein ganz schönes Beispiel ist, da sagt Shantideva, du beklagst dich, dass jemand dich mit einem Stock geschlagen hat. Was sind denn die Bedingungen dafür? Der Mann hat den Stock gebracht, du hast den Körper gebracht, du bist doch genauso daran beteiligt. Und ich, hä? Ja, also wirklich so, natürlich ist der Mann, der mich mit dem Stock geschlagen hat, schuld. Und ich, aber ja, Shantideva sagt, ja, da kommen zwei Bedingungen zusammen, Stock und Körper, du hast den Körper gebracht. Also das ist so die Art von Charakteristiken von Geisttraining-Lehren, die sind kontraintuitiv und sehr herausfordernd manchmal. Und oft ist es nicht sehr philosophisch, also sind keine metaphysischen Konzepte, sondern wirklich ein Training des Denkens, ein Training des Fühlens. Und was es bezweckt, dieses Geistestraining, ist genau das, was es sagt. Es bezweckt, unseren Geist zu trainieren, den Geist zu verwandeln, unsere Gedanken, unsere Art zu denken, die Welt zu sehen, unsere Art zu fühlen, umzukrempeln, auf den Kopf zu stellen. Eine neue Art zu denken und zu fühlen, zu entwickeln. Und wahrscheinlich ist jetzt ziemlich deutlich, nach dem, was ich gesagt habe, dass um mit diesen Losungen zu arbeiten, man schon ein gewisses Fundament braucht. Also es ist keine Anfängerpraxis, also nicht was man so an einem Donnerstagabend hier mal eben unterrichten würde. In diesem längeren Text, von dem ich gesprochen habe, diese 7-Punkte-Geisttraining, da ist die erste Losung, heißt, übe dich zuerst in den Grundlagen. Übe die Grundlagen. Und die Grundlagen sind Metta, Achtsamkeit, Vertrauen, Shraddha, Mitgefühl, Meditation. Und ich hoffe, dass wir alle, ich habe das Vertrauen, dass wir alle Grundlagen gelegt haben, manche schon länger, manche noch nicht so lange, aber niemand kommt hier ganz frisch in diese Praxiswoche und zu diesem Thema. Ja, und es ist wichtig, dass wir diese Grundlagen haben, zu einem gewissen Maß. Natürlich sind wir nie fertig. Ja? Wer von uns ist vollkommen achtsam? Niemand. Wer von uns hat immer Metta? Niemand. Aber ich hoffe, wir alle haben uns geübt in Metta, in Achtsamkeit, in Vertrauen, in Meditation. Sadaloka hat das ganz schön auf den Punkt gebracht, dass ein Ordensangehöriger in England, als er auch über dieses Thema sprach, er sagte, first tame the mind, then train the mind. Ja, du kannst den Geist nicht trainieren, bevor du ihn nicht ein bisschen gezähmt hast. Okay, ich lese mal die 8 Verse vor und dann werden wir uns mit dem ersten Vers noch ein bisschen befassen. Fest entschlossen, das höchste Gute für alle Wesen hervorzubringen, die kostbarer als wunscherfüllende Juwelen sind, will ich lernen, sie immer liebevoll ins Herz zu schließen. Wenn ich in Gesellschaft anderer bin, will ich lernen, mich als geringste von allen zu betrachten und aus tiefstem Herzen andere respektvoll hochzuhalten. Bei all meinen Handlungen will ich lernen, meinen Geist zu beobachten und jeden aufkeimenden, unheilsamen Impuls sofort entschieden angehen, denn er gefährdet mich und andere. Wesen schlechten Charakters und solche, die von Negativität und Leiden beherrscht sind, will ich so schätzen lernen, als hätte ich einen kostbaren und seltenen Schatz gefunden. Wenn jemand mich aus Neid schlecht behandelt, mich beschimpft, verleumdet und dergleichen, will ich lernen, die Niederlage anzunehmen und dem anderen den Sieg zu schenken. Selbst wenn einer, dem ich geholfen und in den ich große Hoffnung gesetzt habe, übel handelt und mich verletzt, will ich lernen, diesen Menschen als vortrefflichen spirituellen Freund zu betrachten. Kurz, ich will lernen, ausnahmslos jedem in direkter und indirekter Weise Hilfe und Glück zu schenken und allen Kummer und Schmerz der Wesen meiner Mütter still auf mich zu nehmen. Ich will lernen, all diese Übungen von den 8 weltlichen Winden unbefleckt zu halten und mich, indem ich alle Phänomene als Illusionen erkenne, aus den Fesseln des Anhaftens befreien. Diese 8 Verse sind in Triratna durchaus auch ein Material, was öfter so studiert und besprochen und behandelt wird. Zuletzt dieses Jahr hatte ich die große Freude, das in 2 verschiedenen Kontexten bei Ordensveranstaltungen machen zu können. Insofern, alles, was ich sage zu diesen 8 Versen, ist nicht auf meinem eigenen Mist notwendigerweise gewachsen, sondern von vielen anderen inspiriert, von denen ich auch diese Lehren gehört habe. Dhammarati, Sadaloka, Subhuti, Ratnadharini, Dhammadinna, Viveka, also ganz viele. Ja? Und sozusagen, ich gebe jetzt schon alle Verdienste ab, weil alles, was ich sage, habe ich gelernt von anderen.